Sehr geehrte Damen und Herren, ich eröffne die Ratssitzung. Ich begrüße alle Anwesenden ganz herzlich zur 33. Sitzung des Rates der Stadt Osnabrück aufgrund der aktuellen Corona-Krise im Europasaal der Osnabrückhalle. Hier besteht die Möglichkeit, einen Mindestabstand von mindestens 1,5 Metern zu anderen Personen einzuhalten, so wie es die niedersächsische Verordnung zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Coronavirus vom 17. April 2020 vorsieht. Zudem stehen Mund-Nasen-Schutzmasken zur Verfügung. Ganz herzlich begrüße ich alle Gäste auf der Empore. Ich bedanke mich für das Interesse an der Stadtpolitik. Heute besonders bedanke ich mich auch bei den Gästen, die sich auf digitalem Weg informieren. Ich begrüße die Vertreterinnen und Vertreter der Presse. Herzlichen Dank für Ihre Berichterstattung rund um diese Ratssitzung. Ich bedanke mich ganz herzlich bei der Verwaltung für die sehr professionelle Vorbereitung dieser Sitzung. Zu Beginn der Ratssitzung bittet Herr Oberbürgermeister Griesert um Ihre besondere Aufmerksamkeit.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte Sie, sich von Ihren Plätzen zu erheben. Am 23. März 2020 verstarb Herr Walter Tönnes. Der Verstorbene war Mitglied des Rates der Stadt Osnabrück und vom 1. Oktober 1986 bis zum 31.10.1996. In den Jahren seiner Ratstätigkeit hat er seine Kenntnisse und Fähigkeiten in zahlreiche Ausschüsse und Gremien eingebracht. Unter anderem war er Mitglied im Umweltausschuss und im Sozialausschuss. Insbesondere die Arbeit als Vorsitzender des Feuerwehrausschusses war ihm ein großes Anliegen. In den Jahren seines ehrenamtlichen kommunalpolitischen Engagements hat er sich uneigennützig für die Belange der Allgemeinheit eingesetzt. Hierfür ist ihm die Stadt Osnabrück zu Dank verpflichtet. Wir werden das Andenken an Herrn Tönnes in Ehren bewahren. Danke Ihnen.
Ich verlese Hinweise zu Beginn der Ratssitzung. Die öffentliche Ratssitzung wird von OS Radio aufgezeichnet. Sofern ein Ratsmitglied hiergegen Einwände hat, sollten diese zu Beginn der Sitzung vorgetragen werden. Dieses gilt auch für Fotoaufnahmen durch Vertreter der Medien. Den Besuchern der Ratssitzung ist es nicht erlaubt, Bild- oder Tonaufnahmen vorzunehmen. Ende der öffentlichen Sitzung ist laut Geschäftsordnung um spätestens 22 Uhr. Informationen zur Sitzung liegen am Eingang zur Empore aus und sind digital im Ratsinformationssystem verfügbar. Protokolle sind dort nach der Genehmigung in der folgenden Ratssitzung eingestellt. Öffentliches WLAN haben wir hier auch, ohne Passwort. Nicht passwortgestützt, steht in der Osnabrückhalle zur Verfügung. Die Bezeichnung lautet Osnabrück, Großhalle ohne Zwischenraum, Wifi. Eine Anwesenheitsliste wird aufgrund der besonderen Situation vom Protokollführer erstellt. Ich komme zum Tagesordnungspunkt 1. Ich stelle fest, dass die Ladung ordnungsgemäß ergangen ist und der Rat bei Anwesenheit von 51 Ratsmitgliedern beschlussfähig ist. Zurückgezogen wurden die Tagesordnungspunkte 4.1, 4.2, 4.4, zurückgezogen von der Verwaltung wurde der Tagesordnungspunkt 6.15. Dieser wird ersetzt durch einen Dringlichkeitsantrag. Es liegen zwei Dringlichkeitsanträge vor, 4.7 und 4.8. Darüber würde ich jetzt gerne abstimmen lassen. 4.7, Unterstützung in der Krise, solidarisches Osnabrück, Dringlichkeitsantrag gemäß Paragraph 7 Absatz 4 Geschäftsordnung der Fraktion. Die Reihenfolge werden wir danach erst ändern. 4.7 Unterstützung in der Krise, solidarisches Osnabrück, Dringlichkeitsantrag gemäß Paragraph 7 Absatz 4 Geschäftsordnung. Ein Antrag der Fraktionen von CDU, SPD, Bündnis 90, die Grünen, FDP, Linke sowie UWG und der Oberbürgermeister. Ich lasse jetzt darüber abstimmen. Wir benötigen eine Zweidrittelmehrheit. Das entspricht 34 Ja-Stimmen. Gegenstimmen? Enthaltungen? Damit ist dieser Antrag angenommen. 4.8, das ist der nächste Dringlichkeitsantrag. Ein Rettungsschirm für die Kommunen, Dringlichkeitsantrag der CDU-BOP-Gruppe und der Fraktionen von SPD, Bündnis 90, die Grünen, FDP und Linke, auch gemäß § 7 Absatz 4 der Geschäftsordnung. Ich lasse jetzt darüber abstimmen. Gegenstimmen, Enthaltungen. Damit ist auch dieser Dringlichkeitsantrag einstimmig angenommen. Jetzt kommen wir zu einem Antrag auf Änderung der Reihenfolge. Hier soll Top 5 vorgezogen werden. Top 5 wird nach Top 3 aufgerufen. 4.7 und 4.8, die beiden Dringlichkeitsanträge, werden vor 4.1 aufgerufen. Auch darüber lasse ich jetzt abstimmen. Gegenstimmen, Enthaltungen, damit ist auch das einstimmig. Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 2, Genehmigung des Protokolls über die 32. öffentliche Sitzung vom 17. März. Wird dazu das Wort gewünscht? Das sehe ich nicht. Gegenstimmen, Enthaltungen. Jetzt haben wir hier drei. Herr Kniefert enthält sich, Frau Weiß enthält sich, Herr Schoppenhorst enthält sich, Herr Christ, Herr Hagedorn, Herr Mierke, Frau Lampert-Hotschen, Frau Achler und Herr Reinisch-Klass und Frau Reichineck und Herr Bertels. Genau. Aufgrund der Corona-bedingten Nichtanwesenheit. Ist das fürs Protokoll? Wir haben vereinbart, dass wir fürs Protokoll heute relativ viel sprachlich begleiten. Gut. Dann rufe ich den Tagesordnungspunkt 3 auf, zusammen 3.1, Zusammensetzung der Einigungsstelle nach dem niedersächsischen Personalvertretungsgesetz. Es liegt Ihnen hierzu eine Vorlage vor. Gibt es weitere Wortmeldungen? Das sehe ich nicht. Dann lasse ich darüber abstimmen, Gegenstimmen, Enthaltungen, einstimmig. Ich rufe den Tagesordnungspunkt 5 auf. Auf Stelle von 3a, Bericht über den aktuellen Stand der Corona-Pandemie. Herr Oberbürgermeister.
Sehr geehrte Frau Ratsvorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich hier in der Osnabrückhalle, einem ungewohnten Ambiente für Ratssitzungen. Meines Wissens hat es in diesem Jahrtausend erst eine Ratssitzung außerhalb des Rathauses gegeben. Und das war am 17. Mai 2011. Der Grund damals war allerdings ganz banal. Die Ratssitzung kollidierte mit der Maiwoche. Es müssen also schon ganz außergewöhnliche Umstände vorliegen. Und die liegen vor, wie wir alle wissen. Denn um in diesen Tagen zusammenzukommen, müssen wir genügend Abstand halten. Das ist dem Ratssitzungssaal kaum möglich. Meine sehr geehrten Damen und Herren, am Beginn der Krise, die jetzt 50 Tage dauert, stand das Ziel des Abflachens der Kurve, um das Gesundheitssystem nicht zu überlasten, und das Ziel, Zeit zu gewinnen, das Gesundheitssystem vorzubereiten und umzubauen, ohne in den Krankenhäusern die Behandlung der anderen, auch meist dramatischen Krankheiten und Notfälle aus dem Blick zu verlieren. Krankheiten wie Herzinfarkte, Schlaganfälle, Verkehrsunfälle und Tumorerkrankungen. Das ist gut gelungen. Mit hohem Aufwand haben wir in den Kliniken einen Parallelbetrieb organisiert. Dabei wurden die wirtschaftlichen Aspekte hinten angestellt. Die Krankenhäuser führen keine Eingriffe durch, die verschoben werden können. Das bedeutet zwar Millionen Ausfälle, aber wir können allen Patienten weiter helfen. Daher danke ich der Verwaltung und der ärztlichen Leitung der Nils-Stensen-Kliniken, die das MHO, wie wir unser Klinikum am Finkenhügel, durch ein Covid-Schwerpunktzentrum ergänzt haben mit abgetrennter eigener Station und zusätzlichen Intensivbehandlungsmöglichkeiten mit hohem technischem und personellen Aufwand. Insbesondere danke ich dem Corona-Stab im städtischen Klinikum um Professor Lütje. Nachdem die Kurve der Neuinfektionen abgeflacht scheint und die Kapazitäten im Krankenhaus augenblicklich ausreichen, auch wenn 45 Tote in den zurückliegenden 3 Wochen die traurige Bilanz der schweren Krankheitsverläufe sind, gilt es nun, die massiven Einschränkungen des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Geschehens von Betriebs-, Kita- und Schulschließungen Schritt für Schritt zurückzunehmen und wieder hochzufahren. Es gilt, den Spagat hinzubekommen zwischen Infektionsschutz, denn das Virus ist ja weiter unter uns, hochzufahren, um den existenziellen Gefährdungen von Unternehmen und Beschäftigungen zu begegnen. Auch wenn die Kurve abgeflacht ist, dürfen wir jetzt nicht in trügerischer Sicherheit Gas geben, wie nach der Baustelle auf einer Autobahn, um dann aus der nächsten Kurve zu fliegen. Weitere Lockerungen erfordern erhöhte Aufmerksamkeit, angepasstes Tempo und die Kontrolle, ob der Sicherheitsgurt sitzt. Wir sollten auch aufmerksam den Verkehrsfunk verfolgen und mehr Abstand zum Vordermann halten als früher, wo wir uns auf unser Bremssystem und unsere Augen verlassen konnten. Und vielleicht müssen wir in bestimmten Situationen früher als bisher die Warnblinkanlage anmachen, wenn uns ein ungutes Gefühl beschleicht, weil der Verkehr plötzlich wieder dichter wird. In einigen Situationen auf der Straße oder in Geschäften wird der Abstand von 1,50 Meter kaum einzuhalten sein. Hier müssen wir uns gemeinsam schützen. Hier haben wir einen Abstandswarner, der heißt Mund-Nasen-Maske, die uns gleichzeitig vor gesundheitlichen Schäden bewahren soll, wenn wir uns doch einmal zu nahe kommen. Nur wenn wir verinnerlichen und veranschaulichen, dass die Gefahr einer Infektion weiter unter uns ist und wenn wir uns gegenseitig schützen, ist es auch verantwortbar, den aufgezeigten Weg in die neue Normalität weiterzugehen. Mit Schulöffnungen, Kita-Öffnung, der Öffnung des Osnabrücker Zoos und weiterer Läden und Einrichtungen, verstärkter ÖPNV-Nutzung, geöffnete Gotteshäuser, Konzerte, Gastronomie und Hotellerie und irgendwann auch mit größeren oder Großveranstaltungen. Wir können noch kaum erwarten, dass die Osnabrückhalle hier wieder für Veranstaltungen zu öffnen ist, wie eben auch unser Theater. Wann dafür die richtigen Zeitpunkte sind, das werden wir heute noch nicht zu allen Punkten vorhersagen können. Was wir hier angehen, kann man getrost als Gratwanderung bezeichnen. Wir möchten unwirtliches, raues Gebirge auf dem möglichst kurzen Wege überqueren, um wieder in fruchtbare Täler zu kommen. Dabei haben wir einige Lasten der letzten Wochen zu tragen und wollen auch die Schwächeren nicht zurücklassen. Der Weg ist ein Weg, der noch nie gegangen worden ist. Eine Roadmap haben wir nicht. Rechts und links des Grates liegt unter uns Nebel. Wir wissen nicht, wie tief wir stürzen, wenn wir den Weg abrutschen, und trotzdem bleibt uns keine Alternative, als loszugehen, uns gegenseitig zu sichern, mutig, aber nicht übermütig zu sein. Wer jetzt leichtsinnig wird, stürzt ab. Wer jetzt Gas gibt, als sei das Virus nicht mehr unter uns, liegt aus der Kurve. Der Schaden könnte noch größer sein, als er schon längst ist. Die Volkswirtschaften auf der Welt, im starken Europa und auch im noch stärkeren Deutschland werden das Jahr 2020 noch Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, in ihren Büchern haben. In Osnabrück erwarten wir Verwerfungen im Haushalt und im Sozialgefüge, so zum Beispiel kurzfristig etwa 2.500 neue Bedarfsgemeinschaften, und auch Privatinsolvenzen und Firmeninsolvenzen sind nicht auszuschließen. Noch können wir die schlimmsten Auswirkungen abfedern, aber wenn jeder Einzelne jetzt leichtsinnig wird, dann kann der Absturz schmerzhaft sein und bleibende Schäden für den Einzelnen und die Gesellschaft bedeuten. Respekt, Solidarität und Achtsamkeit sind das Gebot der nächsten Wochen und Monate. Dafür könnte der Verzicht auf den Handschlag und die Umarmung ein Symbol sein, wie paradox es auch klingt. Und die Bedeckung von Mund und Nase wäre das äußere Zeichen, dass wir unsere Mitmenschen umso mehr im Blick halten. Wie immer der eine oder andere zu der einen oder anderen Einzelfrage auch stehen mag, wir sollten das Wesentliche nicht aus dem Blick verlieren. Der Föderalismus vereinfacht zwar die Beherrschung der Krise nicht, macht sicherlich auch manches unübersichtlicher und umständlicher. Andererseits können wir aus den zentral regierten Ländern Europas lernen, dass diese mit der Organisation der Krise nicht besser vorankommen. Mit dem Deutschen Städtetag zusammen und mit Bund und Ländern sehen wir zu, dass wir die Regelung möglichst harmonisieren, damit eben auch die Kommunikation nicht kollabiert und der Souverän, also Bürgerinnen und Bürger, den Glauben nicht verliert. Die nächsten Schritte aus dem Shutdown werden nicht gerade einfacher werden. Trotzdem glaube ich, dass wir auf einem guten Weg sind. Inzwischen stimmen wir uns als Städte bundesweit in zahlreichen Videokonferenzen ab und tauschen Sichtweisen aus, so etwa in der vergangenen Woche mit Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz oder mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier oder in der Woche zuvor mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und gestern erst mit Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil. In diesen Gesprächen zeigt sich, dass der Föderalismus eben nicht nur ein Hemmnis ist, sondern auch eine ganz besondere Kraft entfalten kann, die eben auch Vorteile hat, wenn wir sie richtig nutzen. Was nun die nächsten Schritte in die neue Normalität angeht, dann muss ich nochmal die Seiten hier wechseln. Also die Frage des Föderalismus zeigt sich eben auch in der Bewältigung der Krise. Und das zeigt sich eben auch in der guten Zusammenarbeit mit dem Landkreis. Unabhängig von den zahllosen Telefongesprächen auf allen Ebenen treffen Vertreter der Stadt und Landkreis regelmäßig dreimal in der Woche zusammen, um alles Notwendige zu besprechen. Wir sind zwar nicht immer einer Meinung, unter anderem auch deswegen, weil wir unterschiedliche Funktionen und Interessen haben, weil wir uns aber weiterhin konstruktiv austauschen. Die kreisfreie Stadt ist eben sowohl Kreis als auch Stadt. Die gute Kooperation mit dem Landkreis ist notwendige Voraussetzung dafür, die Kraft und Kompetenz unseres gemeinsamen Gesundheitsdienstes in dieser Krise gut nutzen zu können. Dort arbeiten vorzügliche Kolleginnen und Kollegen, deren Beratung immer wieder die Grundlage für die zahlreichen Entscheidungen ist. Ich danke an dieser Stelle dem Landkreis und der Landrätin für die gute Zusammenarbeit, für die intensive Diskussion um den besten Weg im Infektionsschutz, den Kollegen im Gesundheitsdienst, der in den vergangenen Wochen auch von zahlreichen städtischen Mitarbeitern zusätzlich unterstützt wird. Ich danke also auch Frau Pötter und Frau Rosenstädter, Herrn Dr. Bojara und Frau Dr. Leiber und auch Frau Dr. Steinsieg, der ärztlichen Leiterin unseres Rettungsdienstes. Mein Dank gilt auch den Ärzten der KVN und den Johannitern, die das Testzentrum am Limberg aufgebaut haben und weiterhin Testungen für die Region Osnabrück durchführen. Jeder, dann muss ich mal gucken, damit ich die Seiten hier nicht nochmal verwechsel. Was nun die nächsten Schritte in die neue Normalität angeht, ich weiß, dass zahlreiche Entscheidungen der Bundesländer auch mit kaum zu erklärenden Varianten verbunden sind. Wir kennen die Beispiele selbst. Ist eine Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern ein besser zu beherrschender Infektionsort als eine Verkaufsfläche von 400 oder 1200 Quadratmetern? Kraftfahrzeug- und Fahrradhändler, aber auch Buchläden dürfen wieder öffnen, Kirchen bleiben geschlossen. Baumärkte und Tierbedarfsmärkte sind schon längst wieder geöffnet, Tiergärten hingegen noch nicht. Ich muss an dieser Stelle keine weiteren Beispiele aufzählen. Wir haben diese Krise noch längst nicht hinter uns. Es gilt, obwohl manche Zeichen auf eine gewisse Entspannung hindeuten. Aktuell haben wir eine fragile, eine trügerische Sicherheit. Wenn jetzt schrittweise die Geschäfte wieder öffnen, dann darf nicht passieren, dass die Leute keinen Abstand mehr einhalten, so wie es vor der Ausbreitung des Virus der Fall war. Die neue Normalität muss sein, mindestens 1,50 Meter Abstand zu halten, sonst beschleunigen wir die Infektionen wieder und werden die Belastungsgrenzen der Krankenhäuser bald erreicht haben. Zu dieser neuen Normalität gehört inzwischen auch die Empfehlung, in Geschäften und im ÖPNV Alltagsmasken zu tragen. Jeder sollte eine davon bei sich tragen. Ich empfehle das schon seit 3 Wochen. Ich empfehle jedem, diese Masken zu tragen. Und für einige Bereiche sollten wir das Tragen von Masken verpflichtend vorschreiben. An die neue Normalität mit dem Virus, mit Masken im öffentlichen Nahverkehr und eventuell auch irgendwann der Besuch von Fußball-Bundesliga-Spielen werden wir uns vielleicht lange Zeit gewöhnen müssen. Wird es eine Rückkehr zu Altgewohntem geben? Voraussetzung dafür ist in jedem Fall ein Impfstoff und spezielle Medikamente. Und die haben wir noch nicht und keiner weiß, wann wir sie haben und wann die Menschen in ausreichendem Maße geimpft sein werden. Ich möchte mich an dieser Stelle zunächst bei den Osnabrückerinnen und Osnabrückern bedanken, die in dieser Krise zusammenstehen, wenn auch sie dabei Abstand halten. Und bei den Kindern und Jugendlichen, denen das Virus nicht nur die Schulzeit, sondern auch die Ferien in den vergangenen Wochen verdorben hat. Mein Dank gilt auch den Eltern. Und ich möchte mich auch bei den älteren Mitmenschen bedanken, deren Aktionsradius zum Schutze ihrer selbst eingeschränkt werden musste. Ich danke auch allen Unternehmen, Einzelhändlern, Hoteliers und Gastronomen in Osnabrück, die sich fragen, wie es wohl weitergeht und darauf noch keine Antwort erhalten. Sie tragen vielleicht die größte Last dieser Krise neben denen, die in Kurzarbeit sind oder gar ihren Arbeitsplatz verloren haben. Ich danke aber auch dem Krisenstab der Stadtverwaltung, der seit Wochen konzentriert und engagiert alles managt, was uns dabei hilft, die Krise zu überstehen. Über 50 Verordnungen und Erlasse des Landes in den letzten 40 Tagen. 50 Verordnungen und Erlasse in 40 Tagen. Das muss erst einmal alles umgesetzt werden, das meiste von jetzt auf gleich und das auch noch rechtssicher, weil ja auch Grundrechte berührt sind. Und wir sind noch lange nicht durch. Jetzt kommen die Tage und Woche der Jugend- und Schulverwaltung. Herr Beckermann hat am zurückliegenden Wochenende schon gemerkt, auch das wird sehr anstrengend. Eine, die einen aktuellen Stand übermitteln kann, ist Katharina Pötter, der ich vor fast genau 50 Tagen die Leitung des städtischen Krisenstabes übertragen habe, weil genau ihr Vorstandsbereich Feuerwehr, Ordnung, Soziales, die Kompetenzen mitbringt, die wir jetzt bei dieser Krisenbewältigung brauchen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und bitte jetzt Frau Pötter, einen aktuellen Einblick in die Arbeit des Krisenstabes zu geben und insbesondere auch das Thema Mund-Nasen-Bedeckung anzusprechen. Herzlichen Dank.
Ja, das will ich gerne machen. Sehr geehrte Ratsvorsitzende, sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, ich wollte eigentlich mit einem Dank beginnen für das Vertrauen, was mir der Oberbürgermeister entgegengebracht hat, als er mir vor 50 Tagen, mir kommt es ehrlich gesagt noch gar nicht so lange vor, entgegengebracht hat, als er mir die Aufgabe zuteil hat werden lassen, diesen zunächst als Koordinierungsrunde Corona und jetzt in der Zwischenzeit als Krisenstab Corona übertragen hat. Hin und wieder überlege ich allerdings, ob das wirklich so positiv für mich persönlich ist, denn Sie können sich vorstellen, die letzten 50 Tage, die waren nicht nur nervenaufreibend, sondern auch insbesondere zeitraubend. Und das bedeutet schon eine Menge zusätzlicher Arbeit, die ich mir vor etwa einem Jahr noch nicht habe vorstellen können, was mich in diesem Amt als Vorstand für die Stadt so erwartet. Gleichzeitig möchte ich Ihnen aber auch an dieser Stelle für das Vertrauen in mich als Person, in die Tätigkeiten und auch in das gesamte Team des Krisenstabes danken, denn wir merken an den verschiedenen Stellen, ob es im letzten Rat war, ob es im VA war, aber auch in vielen Gesprächen, die einzelne Mitglieder des Stabes und auch ich mit Ihnen geführt haben, dass Sie uns dieses Vertrauen jeden Tag entgegenbringen und das hilft tatsächlich, den Berg an Arbeit zu bewerkstelligen und auch wieder jeden Morgen motiviert, die neuen Aufgaben anzugehen. Ich möchte aber auch gleichzeitig mich bei den Mitgliedern des Stabes an dieser Stelle ausdrücklich bedanken, die mir jeden Tag die Leitung in dieser Runde wirklich leicht machen. Alle haben ihre unterschiedlichen Erfahrungen, ihre unterschiedlichen Kompetenzen von Anfang an in den Dienst der Sache gestellt und arbeiten wirklich mit großem Einsatz tagtäglich an den verschiedenen Stellen zusammen. Insgesamt eine richtig schlagkräftige Truppe, die jeden Tag neue Antworten auf immer unterschiedliche und neue Herausforderungen findet. Und auch in diesem Zusammenhang möchte ich auch den 3 Vorstandskollegen danken, die das zu jeder Zeit konstruktiv begleitet haben in den vergangenen Wochen. Sehr geehrte Damen und Herren, Vorstände werden für 10 Uhr zum Dominikanerkloster berufen. So lautet am 4. März der erste Eintrag im Einsatztagebuch des Corona-Krisenstabes. Da es sich um eine aufwachsende Organisation in den letzten Wochen gehandelt hat, ist dieser Eintrag noch etwas rudimentär. Gemeint waren nicht meine Vorstandskollegen und ich, sondern die in der Ebene Fachbereichsleitung und darüber hinaus beteiligte Personen, die zu Beginn besonders gefordert waren. Und die Dokumentation war am Anfang noch sehr rudimentär, aber mit den anwachsenden Aufgaben gewinnt sie an Genauigkeit. Bereits am Nachmittag desselben Tages wurde entschieden, dass 55 Kinder, die eine Skifreizeit in Südtirol verbrachten, nach Osnabrück zurückgeholt werden müssen. Hielt damals der ein oder andere diese Aktion noch für übertrieben, zumal sich herausstellte, dass die Jugendlichen nur an Grippe erkrankt waren, so wissen wir heute nicht nur, dass die Entscheidung, die zu dieser Aktion geführt hat, die einzig richtige gewesen ist. Um diese Entscheidung kam in der Nacht innerhalb weniger Stunden zustande. Geholfen haben damals die Geschäftsführung des Klinikums, aber auch die entscheidenden Personen bei den Stadtwerken und mit Sicherheit auch die bestimmte und eindeutige Beratung unseres Amtsarztes Dr. Boyara. Ohne es zu wissen, haben wir damals in der Nacht, bevor wir die Busse losschicken konnten, auf Anhieb den richtigen Ton gefunden, der uns die Wochen über und bis heute begleitet hat. Ich würde das vielleicht mal als unkonventionelle Entschiedenheit benennen wollen, die uns auch hoffentlich durch die nächsten Wochen trägt. Wissen Sie noch, wann die letzte größere Veranstaltung im Rathaus stattfand? Am 6. März war es das 50-jährige Jubiläum des Stadtteils Ottausen. Seitdem ist das Rathaus für Empfänge und Veranstaltungen geschlossen. Am 7. und 8. März wurden hier in diesem Raum die Osnabrücker Symphoniker in zwei Konzerten, die Sinfonien Beethovens aufgeführt. Auch in diesem Vorfeld haben wir uns schon Gedanken darüber gemacht, ob wir das noch verantworten können, haben dann zu dem Zeitpunkt aber entsprechend entschieden. Seitdem herrscht mit Ausnahme heute Ruhe in diesen Veranstaltungsräumen. Kongresse wie Bewegte Kindheit und viele Konzerte sind in den Herbst bzw. in den Winter verlegt worden. Auch das Theater musste schließen, ebenso die Museen und die Kunsthalle. Ungewiss, wann sie wieder öffnen können. Wann mit Veranstaltungen wieder gestartet werden kann, kann im Moment keiner verlässlich sagen. Auch wenn wir zwischendurch optimistisch mit den Schaustellern über eine Nachholung des Frühlingsjahrmarktes im Juni gesprochen haben und schon Termine ins Auge gefasst haben, können wir, glaube ich, heute sagen, dass das mit Sicherheit nicht gehen wird. Denn gerade heute, wenn man die Absage des Oktoberfestes mal wirken lässt, können wir uns sicher sein, dass der Zeitpunkt für Großveranstaltungen noch deutlich über das hinausgehen wird, was die Bundesregierung mit den Ministerpräsidenten in der letzten Woche verkündet hat. Also auch hier gilt völlige Unwissenheit, wann wir mit solchen Veranstaltungsformaten wieder starten können. Wir bereiten das in den entsprechenden Fachbereichen entsprechend vor, damit wir, sobald es wieder geht, verantwortungsvoll hier schnellstmöglich reagieren können, was zum Beispiel Herbstjahrmarkt, aber auch Weihnachtsmarkt und so weiter angeht. Die gewaltige Leistung, die große Kraft, mit der die Stadt die Herausforderung Corona-Pandemie angegangen ist, zeigen zwei weitere Zahlen. 530 Kolleginnen und Kollegen aus dem Konzern Stadt sind mit dem Thema Corona betraut. Mehr als 100 davon sind im und rund um den Krisenstab beschäftigt. Ein sogenanntes Matching-Team vermittelt aktuell Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wegen der Pandemie nicht in ihren eigentlichen Aufgaben gebraucht werden, an Stellen, die dringend aufgestockt werden müssen. Auf diese Weise ist zum Beispiel innerhalb weniger Stunden ein Bürgertelefon eingerichtet worden, das je nach Lage der Krise die verschiedenen neu aufkommenden Fragen den Bürgerinnen und Bürgern erklärt, sei es von der Absage der Veranstaltung bis hin zur ersten Variante der Kindernotbetreuung, bis hin zu den Geschäftsschließungen und auch jetzt wieder bei den Lockerungen, die wir aktuell geschehen. So ist beispielsweise auch der Ordnungsaußendienst von normalerweise 17 Personen auf zunächst 32 und später sogar auf 46 Mitarbeiter angewiesen. Und diese Stärke werden wir auch in den nächsten Wochen und Monaten noch brauchen. Denn durch die anstehenden Lockerungen wird immer weiterer Beratungsbedarf auf der einen Seite entstehen, aber natürlich auch ein gewisser Kontrollbedarf, den ich auch stark als Hinweis jeweils an die Gewerbetreibenden und ähnliche verstanden wissen will, um sie jeweils zu begleiten in der Situation, vor der wir alle stehen. Wichtig dabei ist, dieses sogenannte Matching findet auf freiwilliger Basis statt. Und auch da gilt ein großes Dankeschön an all die Kolleginnen und Kollegen, die sich bereitwillig und freiwillig melden, die verschiedensten Aufgaben, mit denen sie ansonsten überhaupt nichts zu tun haben, zu bewerkstelligen und sich hier aktiv einzubringen. Das schönste Beispiel ist eigentlich die Sozialassistentin, die jetzt im Ordnungsaußendienst eingesetzt wird und da dann die erzieherischen Kompetenzen, die sie sonst an anderer Stelle hat, möglicherweise auf der Straße uns allen gegenüber einbringen kann. Insgesamt arbeiten zurzeit 54 Personen der Stadt, also städtische Mitarbeiter, in jeweils 3 Teams im Gesundheitsdienst im Rahmen der Ermittlungstätigkeit. Diese Teams arbeiten rollierend im Schichtsystem, immer 2 Teams sind gleichzeitig anwesend. Insgesamt haben wir heute 1.294 bestätigte Fälle in Stadt und Landkreis sowie 3.090 Quarantänen ausgesprochen. Insgesamt kann man also davon ausgehen, dass etwa 4.500 Personen geprüft und kontaktiert werden mussten, um sie mit den verschiedenen daraus resultierenden Maßnahmen vertraut zu machen. So überrascht es uns nicht, wenn man sich die Anzahl der Mitarbeiter anguckt, dass unser eigentlicher Katastrophenschutzstabsraum im Dominikanerkloster relativ schnell zu klein wurde. Und wir sind deshalb bereits Mitte März umgezogen in neue Räumlichkeiten. Und auch dort ist es durch wirklich großen Einsatz, insbesondere unseres IT-Teams der Stadtverwaltung, gelungen, dass wir dort jetzt in besseren Räumlichkeiten die Arbeit verrichten können. Auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Konzerns Stadt haben sich in den vergangenen Wochen bedauerlicherweise mit dem Coronavirus infiziert. Die ersten 4 Mitarbeiter wurden am 18. März positiv getestet. Die Zahl der Infizierten stieg zwischenzeitlich auf bis zu 40 an, ist derzeit aber rückläufig, so wie die allgemeine Quote auch. Aktuell sind es noch 22 Kolleginnen und Kollegen im gesamten Konzern Stadt. Tendenz aber, die Genesenen übersteigen die neue Fälle, die dort passieren. Die Bereiche nicht nur in der Stadtverwaltung, sondern auch im Konzern Stadt, die wir als Stab dort im Blick haben, weil sie als systemkritische Bereiche für unsere sonstigen Tätigkeiten dienen, haben wir dort im Blick und sind insgesamt als voll funktionsfähig einzustufen. Um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schützen, aber trotzdem so gut wie möglich arbeitsfähig zu bleiben, wurde eine Vielzahl an Kollegen in kürzester Zeit ins Homeoffice ein Homeoffice eingerichtet. So stieg die Anzahl der im Homeoffice tätigen Kollegen bis zum 3. April auf 730 Personen an. Dass der Fachbereich Personal und Organisation alle mit der erforderlichen Hard- und Software ausstatten konnte, verdient meines Erachtens besondere Anerkennung. Man liest in der überregionalen Presse deutlich, dass das nicht in allen Bereichen so der Fall ist. Und deswegen möchte ich das an dieser Stelle auch besonders hervorheben. In den nächsten Tagen werden wir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Stoffmasken ausstatten. Das sind solche Masken, die Sie auch in den Briefumschlägen auf Ihren Tischen vorfinden. Der Stab hat heute erstmals getagt, heute Mittag, mit der Eigenverpflichtung, ab heute nur noch mit entsprechenden Stäben, mit den entsprechenden Masken in den Stabsräumlichkeiten zu erscheinen und diese durchgehend zu tragen. Das hat insbesondere dort den Hintergrund, dass wir genau dort trotz der größeren Räumlichkeiten die Abstände so nicht einhalten können, wie sie geboten erscheinen. Und deswegen haben wir dort die Aufforderung nicht nur des Oberbürgermeisters, auch der Bundeskanzlerin des RKIs sehr, sehr ernst genommen und haben uns selber verpflichtet, eine entsprechende Altersmaske vorzusehen. Auch für die Allgemeinheit in Osnabrück hat der Oberbürgermeister heute im Laufe des Tages entschieden, dass das Tragen einer Altersmaske verpflichtend werden soll. Wie stellen wir uns diese Maskenpflicht, wie sie allgemein genannt wird, vor? Ich habe ja schon gesagt, die Textilmasken, die Sie vorfinden, bezeichnet man allgemein als Alltagsmaske. Viele von Ihnen tragen eine entsprechende selbstgenähte oder sonstige textile wiederverwendbare Maske. Das würden wir als ideal ansehen. Es reicht aber auch nach der beabsichtigten Verpflichtung, die wir auf den Weg bringen werden, eine Bedeckung von Mund und Nasen mit einem Schal, einem Tuch oder eines ähnlichen textilen Gegenstandes. Für welche Fälle sehen wir eine Maskenpflicht in Osnabrück vor? Wir halten es für richtig, für alle städtischen Einrichtungen inklusive der Nutzung des ÖPNV und der dazugehörigen Haltestellen. Darüber hinaus halten wir es erforderlich, für alle Dienstleistungen, bei denen der Mindestabstand von 1,5 Meter nicht eingehalten werden kann, und auch beim Betreten der geöffneten Verkaufsstellen in der Innenstadt und in den sonstigen Bereichen, sprich der Lebensmittelmarkt, aber eben auch der kleine Einzelhändler oder auch größere Einzelhändler, der jetzt im Zuge der Lockerungsmaßnahmen wieder öffnen. Dort, überall dort, wird eine Maskenpflicht ab Samstag gelten. Und wir werden explizit den Samstag nehmen, weil es auch für den Wochenmarkt gelten soll. Wir haben der Öffentlichkeit immer wieder entnommen, dass es gerade dort zu noch sehr engen Begegnungen kommt, auch wenn sie nicht beabsichtigt sind und durch die Händler nicht forciert werden. Die halten sich vorbildlich an die entsprechenden Vorgaben. Würden wir gerade den Wochenmarkt und auch die Inanspruchnahme der Innenstadt am Samstag bei dem guten Wetter und den wiedereröffnenden Geschäften als richtigen Zeitpunkt ansehen, eine entsprechende Maskenpflicht vorzusehen und halten auch den Zeitraum bis dahin für vertretbar, dass die Bürgerinnen und Bürger sich darauf einstellen können. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, das Tragen eines Schals in der Gesichtspartie wird als ausreichend angesehen. Und deswegen halten wir diesen relativ kurzen Vorlauf für absolut angemessen. Der Landkreis Osnabrück wird sich gleichlautend verhalten an dieser Stelle, was die inhaltlichen Punkte angeht. Allerdings hat der Landkreis, der Oberbürgermeister hat es gesagt, nicht diese Voraussetzung, Thema Innenstadt, Wochenmärkte und so weiter. Deswegen kann es zu einem zeitlichen Versatz, was die Geltung der Verpflichtung angeht, kommen. Wir sehen es ausdrücklich nicht im Schulbereich, im Schulbetrieb und im Kita-Bereich vor. Wir sehen es auch nicht auf der offenen Straße beim Spaziergang oder beim Joggen vor, sondern immer dann, wenn wir uns denn begegnen und den Abstand nicht einhalten. Ziel ist es, dass wir am Donnerstag die detaillierte schriftliche Regelung der Allgemeinverfügung veröffentlichen können, sodass dann immer noch fast 2 Tage Zeit sein werden, sich mit den Details vertraut zu machen. Die Maßnahmen der vergangenen Woche und auch der nächsten Wochen dienen vor allem der so zu Beginn der Krise so oft zitierten Containment-Strategie, nämlich die Ausbreitung weiter einzudämmen, um zum einen die gefährdeten Gruppen, die besonders gefährdeten Gruppen zu schützen und zum anderen unser Gesundheitssystem möglichst lange in der Leistungsfähigkeit zu gewährleisten, die wir haben. In diesem Zusammenhang möchte ich darauf hinweisen, dass wir in der Region, der Oberbürgermeister hat es gesagt, richtig gut aufgestellt sind mit unseren beiden Maximalversorgungshäusern in der Stadt, die natürlich auch einen Versorgungsauftrag für die Region haben, ergänzt durch die Häuser in Quakenbrück, die Schüchtermann-Klinik und auch das Christliche Kinderhospital. Seit langem treffen wir uns in dieser Runde Stadt-Landkreis mit diesen genannten Kliniken, um genau das vorzubereiten, was der Oberbürgermeister angesprochen hat, um zu überlegen, wie wir Kapazitäten möglichst ausweiten können, nicht nur im so oft genannten Beatmungsbereich der Intensivstation, sondern eben auch auf der Normalstation, auf der Isolierstation, wenn wir eine Zunahme an Covid-Patienten hier erwarten. Aktuell haben wir 8 intensivpflichtige Patienten im Klinikum, 26 nicht intensivpflichtige, 6 werden beatmet. Die Verfügbarkeit ist deutlich im grünen Bereich von weiteren Beatmungs- und Intensivbetten. Das ist der Bereich, der uns am meisten drängt. Und auch die Nilstehensen sind hier mit dem Marienhospital gut aufgestellt, um einen Eindruck auch hier zu verschaffen. Dort sind 10 Intensivbetten belegt und es stehen weitere 50 zur Verfügung, davon 42 mit Beatmungsmöglichkeiten, sodass wir auch dort noch durchaus Luft nach oben haben, wo wir aber sicher davon ausgehen müssen, dass wir die brauchen. Von der Strategie her haben die Häuser sich darauf verständigt, dass zunächst das Klinikum und das Marienhospital Covid-Patienten behandelt und das Marienhospital in der nächsten notwendigen Stufe dann zurückgreift auf das Haus in Osterkappeln, weil auch das Haus über eine hohe Anzahl, die ist in diesen 50 schon drin, an Intensivbetten mit entsprechenden Beatmungsmöglichkeiten vorsieht, sodass wir dort insgesamt gut aufgestellt sind. Natürlich haben auch wir in der Region durchaus die Thematik weitere Beatmungsgeräte. Das kennen Sie alles aus der überregionalen Presse. Ich darf aber auch hier sagen, dank der guten Zusammenarbeit der beiden großen Häuser konnte es gelingen, dass wir die Ersten sind, die Beatmungsgeräte vom Land zur Verfügung gestellt bekommen haben und durchaus auch mit der Begründung des zuständigen Ministeriums, dass man hier auch honorieren will, dass die Zusammenarbeit in der Region so hervorragend läuft. Trotzdem halten wir als Stadt und als Krisenstab der Stadt daran fest, ein sogenanntes Behelfskrankenhaus vorzuplanen. Denn jetzt bei all den Lockerungen rechnen wir durchaus ja mit einem deutlichen Anstieg, der relativ schnell auch sehr rapide werden kann und möglicherweise dann uns in die Verlegenheit bringen wird, weitere Bettenkapazitäten zu brauchen. Die schafft man nicht von heute auf morgen. Deswegen ist auch hier eine gründliche Vorplanung erforderlich. Wir haben dazu einen externen Berater hinzugenommen, der ein entsprechendes Betriebskonzept erstellt hat. Das liegt also jetzt fertig in der Schublade. Es ist soweit vorgetragen, dass wir Räumlichkeiten im Blick haben, einen Betreiber mit unserem Klinikum gefunden haben, der in der Lage ist, das ganze Konzept dann auch umzusetzen und die entsprechenden Bettenkapazitäten dann als Teil des Klinikums zu betreiben, was den entscheidenden Vorteil mit sich bringen wird. So gehen wir momentan zumindest davon aus, dass es im Rahmen der Krankenhausfinanzierung die Betten auch finanziert werden können. Hier würden wir uns deutlich ein verlässlicheres Signal aus Hannover wünschen, was diese ganze Diskussion der Behelfskrankenhäuser angeht. Da steht eine Aussage seit längerem aus. Wir haben vor Ostern einen entsprechenden Antrag an das Sozialministerium, was dafür zuständig ist, gerichtet, ein Behelfskrankenhaus einzurichten. Keine Reaktion bis heute. Von daher bleibt abzuwarten, wie das Land sich hier aufstellt. Das Wichtigste bei so einem Behelfskrankenhaus neben den Örtlichkeiten, die man haben muss, ist natürlich das Personal. Dort erhoffen wir uns durch die Betreiberschaft des Klinikums, insbesondere was die Leitung angeht, entsprechende fachliche Kompetenz, haben aber auch hier schon einen Aufruf gestartet, über die Freiwilligenagentur weiteres medizinisches Personal zu akquirieren. Möglicherweise der Arzt, der eigentlich im Ruhestand ist, aber sich für einen begrenzten Zeitraum zur Verfügung stellt. Das Gleiche ist das Pflegepersonal. Wir sind darauf angewiesen, hier auf entsprechend Freiwillige zurückzugreifen. Aber auch da gibt es schon 30 wirklich qualifizierte Kräfte, teilweise mit Intensiverfahrung. Das lässt uns da auch ganz optimistisch werden. In diesem Zusammenhang möchte ich noch kurz auf das Thema Beschaffung eingehen. Das haben wir heute noch gesondert auf der Tagesordnung mit der Entscheidung, dass wir eine Zweckvereinbarung mit dem Landkreis schließen, um gemeinsam für die Kliniken, aber auch für die Pflege- und Alteneinrichtungen, für Heime der Eingliederungshilfe, für ambulante Pflegedienste und auch für die KV-Beschaffung tätigen zu können. Denn nach wie vor besteht ein hohes Maß an Mangelressourcen. Wir haben ja bewusst auf Stoffmasken gesetzt, auch was die Ausstattung unserer Kollegen im Haus angeht, aber auch was die Maskenpflicht angeht, eben Alltagsmasken zu nehmen, um das wirklich hochwertige, zertifizierte Material, was nicht in ausreichender Stückzahl vorhanden ist, für die medizinisch und pflegerisch tätigen Personen zur Verfügung zu haben. Wie gesagt, es ist noch nicht ausreichend da, wobei etwas besser wird's. Wir haben einen Logistiker beauftragt, uns hier zu begleiten, damit wir in der Lage sind, auch am Wochenende ad hoc ein Pflegeheim auszustatten, was einen akuten Corona-Patienten, einen akuten Fall bestätigt bekommen hat, mit der notwendigen Schutzkleidung auszugeben. Immer wieder hören wir aber auch, dass es noch nicht ausreicht, was wir an dieser Stelle tun. Dort möchte ich deutlich darauf hinweisen, dass das natürlich nicht sein kann, dass wir Pflegedienste und Heime finanziell zulasten der Stadt ausstatten. Denn in allererster Linie ist nach wie vor die Ausstattung mit dem entsprechenden medizinischen Hygienematerial Aufgabe der Betreiber. Wir unterstützen hier, so gut wir es können, weil wir wissen, dass der Markt so ist, wie er ist. Aber selbstverständlich können wir das nur kostenpflichtig an die entsprechenden Betreiber abgeben. Ansonsten hätten wir hier eine deutliche Verschiebung der üblichen Aufgabenträgerschaften. Auch die KV beziehen wir hier bewusst ein, weil auch dort immer wieder Kritik von Niedergelassenen an Ärzten an uns herangetragen wird. Das ist aber aufgrund der Struktur, nicht der handelnden Person der KV, nicht immer einfach. Die hat eigentlich auch eine andere Aufgabe. So ist das so, wenn man sich dann auf dem Markt so als Versorger, Beschaffer einlässt, auch rechtlich nicht so ganz einfach. Aber auch da sind wir dran, für die Niedergelassenen weitere Möglichkeiten aufzutun. Zum Abschluss möchte ich auf den Anfang meiner Ausführungen zurückkommen und all denen in der Krise besonders Beteiligten danken. Das sind neben den oft schon erwähnten medizinischen Personal, den Mitarbeitern in der Pflege, in den Einrichtungen der Eingliederungshilfe und anderen, auch im ambulanten Bereich, auch die Reinigungskräfte, auf denen nicht zuletzt jetzt demnächst in der Schule, im Kindergarten, wenn dort die Bereiche wieder aufgehen, ganz besondere Herausforderungen zukommen. Gerade was die gesteigerten hygienischen Bedingungen angeht, dürfen wir die, glaube ich, zuletzt nicht vergessen. Das hat eine besondere Bedeutung. Und für den letzten Eintrag, wenn er denn hoffentlich möglichst zeitnah im Corona-Einsatztagebuch kommt, würde ich mir wünschen, dass er heißt: Herzlichen Dank allen an der Krise Beteiligten. Dank Ihres Einsatzes und der Geschlossenheit auch der Bevölkerung und der Akzeptanz der Maßnahmen sind wir mit einem noch blauen Auge davongekommen. Vielen Dank.
Herzlichen Dank, Herr Oberbürgermeister und Frau Pötter, für diesen ausführlichen Bericht. Gibt es Nachfragen? Herr Dr. Lübbe.
Ja, nochmal herzlichen Dank für den Bericht, der eigentlich fast alle Bereiche sehr gut umfasst. Ich möchte noch einmal auf den Aspekt der niedergelassenen Ärzte eingehen, die ja nach unserer Kenntnis 6 von 7 Corona-Patienten zurzeit versorgen, wenngleich sicher die etwas leichter kranken. Und nur noch mal als Anregung, was zum Beispiel in Hamburg, aber auch in der Nähe in Rheine gemacht wird, dass man doch versucht, spezialisierte Covid-Praxen herauszusehen, dass wir nicht das Problem haben, dass durch die Infektion einzelner Patienten ganze Praxen geschlossen werden müssen. Da hat es also einige auffällige Sachen im Landkreis gegeben. Darüber müsste man auf jeden Fall noch mal nachdenken. Worauf ich auch hinweisen möchte, ist die Versorgung der Praxen, die nicht in der ersten Reihe sind, das also nicht die Hausärzte und Pneumologen, sondern ich sag mal unser Fachgebiet, Orthopäden, Urologen, dass die wenig Covid-Patienten haben. Wir sind auch mit entsprechendem Material extrem unterversorgt. Das muss einfach nochmal gesprochen werden, dass man über die erste Reihe auch an die zweite Reihe der Ärzte, die natürlich einen sehr großen Patientenansturm, sehr viel besorgter Leute hat, die aber nicht typisch diese Kriterien erfüllen. Sehr wichtig finde ich, dass auch das Krankenhaus Osterkappeln jetzt mit einbezogen ist, weil auch nach meiner Erfahrung, weil ich da Konsile gemacht habe, eine sehr gute Arbeit geleistet wird und dadurch eine gewisse Breite erreicht wird. Eine letzte Frage hätte ich noch. Haben wir auch die Möglichkeit, diese Faktoren, die vom Robert-Koch-Institut mitgeteilt werden, nämlich diesen R-Faktor, sozusagen wie viel steckt einer an, können wir das für unsere Region auch ermitteln? Und das wäre nämlich ganz spannend, ob unsere Maßnahmen, die wir in der Region ergriffen haben, erfolgreich sind. Und ich möchte noch einmal das Thema Maske aufgreifen. Es ist so, dass wir in den Praxen grundsätzlich den Patienten sagen, dass sie bitte mit Maske erscheinen müssen. Aber es sind sehr viele einfach nicht bereit. Und es wäre natürlich ganz gut, wenn in so einem Aufruf auch darauf hingewiesen wird, dass auch die Praxen Bereiche sind, in denen Menschen eng beieinander sind und dass so etwas wie eine Maskenpflicht zumindest nach außen dokumentiert dort auf jeden Fall hingehört. Ich halte das für eine ganz wichtige zusätzliche Aufgabe. Vielen Dank.
Frau Pötter.
Also ich möchte vielleicht ganz kurz zu dem Thema Covid-Praxen, Fachpraxen anknüpfen. Auch das konnten wir ja öffentlich sehen. Es ist jedem niedergelassenen Arzt unbenommen, sich auf die Behandlung von Covid-Patienten zu spezialisieren und zu fokussieren. Das vorausgeschickt möchte ich darauf hinweisen, dass die Bewältigung der Pandemie Corona allerdings auch Aufgabe der niedergelassenen Ärzte ist. Und wir keinesfalls als Stadt oder Landkreis oder auch als Region in der Lage sind, vorzugeben, welcher Arzt welchen Patienten zu behandeln hat. Und es ist auch keinesfalls so, dass wir als Gesundheitsdienst, als Träger des öffentlichen Gesundheitsdienstes hier eine Versorgung gewährleisten können. Das wäre auch nicht aufgabenkonform. Trotzdem machen wir uns ja in diesem Bereich gemeinsam auf den Weg. Ich habe die Zusammenarbeit mit der KV angesprochen. Das Land gibt ausdrücklich die Strategie vor, in erster Linie die Pandemie und die Behandlung der Patienten über den niedergelassenen Bereich abzuwickeln. Vor dem Hintergrund gab es eingangs der Krise Anfang März gleich den Erlass, dass die Kommunen gehalten werden, die KV bei der Einführung sogenannter Abstrich-Testzentren zu unterstützen. Und zu unterstützen möchte ich hier betonen, weil damit einhergeht, dass das Land diesen Auftrag deutlich bei den Niedergelassenen sieht. Und wir haben dann relativ schnell in guter Zusammenarbeit mit der KV ein entsprechendes Testzentrum einrichten können. Das ist am Limberg eingerichtet, auf dem Übungsgelände der Feuerwehr durch die Johanniter. Das haben Sie alle mitbekommen. Und seit dem 13. März werden dort Abstriche genommen. Und das macht auch Sinn, das dort zu tun, um einfach dem Mangel an Schutzkleidung ein Stück weit entgegenzukommen und das möglichst effizient einzusetzen. Und seit dem 20. März wurden am Limberg 4.425 Tests, das ist der Stand von heute Morgen, durchgeführt. Und durch eine weitere Problematik, die wir im zunehmenden Verlauf der Pandemie in Alten- und Pflegeheimen, aber auch in Einrichtungen der Eingliederungshilfe festgestellt haben, haben wir gemeinsam mit der KV einen mobilen Fahrdienst zusätzlich zum ärztlichen Bereitschaftsdienst angestoßen, der mobil entsprechende Abstriche in diesen Einrichtungen nimmt, weil mit einem Bettlägerigen zum Limberg zu fahren, macht relativ wenig Sinn, zumal wenn wir einen Ausbruch, das haben Sie auch alle der Öffentlichkeit genommen, bedauerlicherweise in den Alten- und Pflegeeinrichtungen haben, dann ist meist nicht nur ein Bewohner betroffen, sondern leider dann auch sehr schnell sehr viele. Und insbesondere müssen dann umfassende Tests von Bewohnern und Pflegepersonal stattfinden, sodass wir dort einen entsprechenden mobilen Einsatzdienst für sinnvoll erhalten haben. Soweit vielleicht zu der Strategie und die Ausstattung der niedergelassenen Ärzte. wollen wir durchaus gerne begleiten. Aber auch da gilt das Gleiche wie bei der Betreiberpflicht von Alten- und Pflegeheimen sowie der Krankenhäuser. Es ist zunächst einmal eine Betreiberpflicht der jeweiligen Praxis, sich mit ausreichend Schutzkleidung auszustatten. Und in der Zwischenzeit besteht ja auch diese Möglichkeit wieder. Zugegeben, es ist schwierig, kleinere Mengen bekommen. Deswegen ja das Angebot über die KV, dass die KV quasi unser Beschaffungssystem, unsere Beschaffungswege nutzt und dann auf ihren Wegen dort das an die Ärzte, an die Niedergelassenen weitergibt. Und aus meiner Sicht würden wir uns niemals anmaßen, als Stadt dort eine Differenzierung der Fachlichkeit der Niedergelassenen zu treffen. Das muss bei der KV bleiben. Da ist die Fachkompetenz, wie das zu verteilen ist. Vielleicht noch kurz zum R-Faktor. Das hat sich ja so ein bisschen verändert in den Wochen. Zu Beginn hat man immer über die Infektionsrate gesprochen pro 100.000 Einwohner, die in der Stadt Osnabrück gerade wegen der stark ansteigenden Fallzahlen zu Beginn der Krise relativ hoch nach wie vor ist, mit den zunehmenden absoluten Fallzahlen und der Zunahme der gesundeten Patienten wird aber die Aussagekraft dieses Faktors immer geringer. Und deswegen ist es richtig, auf diesen, neben der Verdopplungszeit der Infektionen, auf diesen R-Faktor zu gucken. Wir sind gerade dabei, uns in die Lage zu versetzen, den R-Faktor für die Stadt und auch für die Region zu ermitteln. Das ist nicht ganz trivial, weil man da sehr umfassendes Datenmaterial braucht, was wir nicht in allen Teilen der Region zur Verfügung haben. Insbesondere, weil wir nach wie vor Regionen im Landkreis haben, die Einwohner haben, aber noch keine bestätigten positiven Fälle. Das macht diese Ermittlung statistisch des R-Faktors ungleich schwieriger. Der Näherungswert, will ich mal vorsichtig sagen, an den R-Faktor sieht aber durchaus eine deutliche Zahl unter 1 vor. Heute Morgen haben die Kollegen aus dem Bereich Geodaten den Faktor 0,86 herausgegeben, sodass wir da deutlich unter der Zielmarke der Bundesregierung sind. Der ist aber sehr stark veränderbar, je nachdem, wie die Anzahl der absoluten Fälle pro Tag ist. Also wenn Sie einen Ausbruch in einem Pflegeheim in der Stadt haben mit 20 zusätzlich bestätigten Fällen, liegt der sofort für den nächsten Tag deutlich höher, sodass man auch da erst eine gewisse Zeit braucht, diesen R-Faktor zu ermitteln, um dann an diese RKI-Werte heranzukommen. Jetzt hoffe ich, habe ich alle Punkte erwischt.
Herr Oberbürgermeister Griesert.
Ich will noch mal zwei Punkte ergänzen zu dem Thema, nach welchen Faktoren entscheiden wir, wie die Infektion ihren Lauf vernimmt. Das RKI, also das Robert-Koch-Institut, als Beratungsinstitut, nachgeordnet zum Bundesgesundheitsministerium, hat ja mal das Thema, Katharina Pötter hat es gesagt, Infektionsverdopplungsrate, wo gesagt worden ist, wenn 10 oder 14 Tage sagen, sich das nur verdoppelt, dann kann man das in den Griff kriegen. Der R-Faktor ist ja der bei 1, wo gesagt wird, einer steckt einen an. Wenn er unter 1 ist, wir wissen, was die Kanzlerin gesagt hat. Ich sag mal, wo ich drauf geachtet habe. Nämlich auf den Verdopplungsfaktor und die Kurven bei uns im Krankenhaus. Da war mir wichtig, da gibt es auch keine Kurve, die runtergeht, wie jetzt bei der Frage der Infektion, die auch viel damit zusammenhängen, wie häufig und wie viel wir testen. Ja, davon hängt auch viel dieser Faktoren, die wir zu Anfang genannt haben, zusammen. Sondern bei mir, ich habe immer darauf geachtet, wie viel Betten haben wir, wie viel können wir intensiv noch nachrüsten und wie viel Patienten liegen, wie lange und wie entwickelt sich in wie vielen Tagen die Intensivstation. Und das ist in den letzten Tagen relativ stabil geblieben. Also das in den letzten Tagen, Katharina Pötter hat das für das städtische Klinikum genannt, das ist ungefähr 1:1, was Intensivbetten und Beatmungspatienten angeht, sowohl im Marienhospital als auch bei uns. Und das ist in den letzten Tagen relativ stabil geblieben. Aber wir haben unsere Geodaten gesagt, wir berechnen das voraus. Die Wellenhöhe, die ist jetzt keine mehr, die so spitz hochläuft, aber es wird, was das Thema Intensiv angeht, gerade jetzt auch, wo Öffnungen da sind, von uns allen prognostiziert, die maximale, der Höhepunkt in dem Bereich Intensivstation, Beatmungspatienten kommt Mitte, Ende Mai. Wie hoch die sein wird, wissen wir nicht. Nach den jetzigen Einschätzungen haben wir keine Probleme mit den Kapazitäten im Krankenhaus. Gott sei Dank haben wir die nicht. Wir könnten sogar noch was aufstocken. Aber wir wissen eben nicht, wie sich diese Lockerung auswirken. Und bei dem Thema Lockerung war eben das, was wir in den letzten Tagen gesehen haben. Viele haben offensichtlich gedacht, die Läden sind auf, das Virus ist weg. Und dem müssen wir wirklich vorbeugen, sonst kriegen wir das, was Ein anderer Virologe, also den Herrn Wieler kennen Sie ja aus dem RKI, aus dem Fernsehen, ein anderer Virologe, der auch unterwegs ist, wie Herr Drosten, der sagt, wenn die zweite Welle, wenn sich das Virus verteilt, und es ist unter uns, und wenn es dann im Herbst wieder losgeht, dann, und wir dann nicht vorbereitet sind, und wenn wir dann schon zurückgefahren haben, zum Beispiel Krankenhauskapazitäten, deswegen hängt viel davon ab, wir investieren eine Menge an Geld, unser Klinikum verliert und das Marienhospital eine Menge an Geld. Das wird im Augenblick nur teilweise annonciert, dass das ersetzt werden soll. Insofern haben wir viele, viele Ausgabenverluste, aber das ist uns wert, die Kapazitäten vorzuhalten, damit wir diese traumatischen Bilder, die wir aus nicht nur aus Bergamo oder aus anderen Bereichen der Lombardei, nicht nur aus London und New York kennen, dass wir das auf jeden Fall nicht gefährden wollen, den Status, den wir gerade erreicht haben. Insofern nochmal, ich gucke auf einen ganz anderen Verdopplungsfaktor in der Entwicklung, ich gucke auf die Intensivstation.